NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
7. Juni 1843. Der Todestag des Dichters Friedrich Hölderlin.
Hier lebte und
Tübingen am Hölderlin-Turm.
Hölderlin, ein Verrückter.
Hölderlin war Schriftsteller.
Hoch zu verehrender Herr Hofrat. Ich nehme mir die Ehre, Ihnen die sehr traurige Botschaft zu erteilen von dem sanften Hinscheiden Ihres geliebten Herrn Bruders. Er spielte diesen Abend noch und aß in unserem Zimmer zu Nacht. Nun ging er ins Bett und musste aber wieder aufstehen und sagte zu mir, er könne vor Bangigkeit nicht im Bett bleiben. Nun verschied er aber so sanft, ohne noch einen besonderen Todeskampf zu bekommen.
War das nicht so eine Art Irrenhaushilfe für ihn?
Ihre ergebenste Lotte Zimmer.
Er hat da anscheinend nur in diesem einen Zimmer gelebt, glaube ich, oben drin.
Tübingen, den 7. Juni 1843, nachts 12 Uhr.
Tür an Tür lebte Lotte Zimmer mit dem sonderbaren Gast. Als sie geboren wurde, wohnte Friedrich Hölderlin bereits im Haus ihres Vaters, an der alten Stadtmauer Tübingens. In einer kleinen Kammer mit 5 Fenstern.
Zu Hölderlins Zeiten hat man wohl bis zur Alp durchgucken können.
Als er starb, war Lotte 30.
Der offene Tag ist Menschen, hell mit Bildern, wenn sich das Grün aus ebener Ferne zeiget, noch eh des Abends Licht zur Dämmerung sich neiget und Schimmer sanft den Klang des Tages mildern.
Hölderlins Lotte wuchs auf mit Hölderlins Schritten um 3 Uhr morgens, mit seinen gelegentlichen Wutanfällen und dem Klavierspiel, mit rhythmischen Schlägen seiner Hand auf den Tisch.
Von diesem Tisch schreibt Lotte Zimmer, es sei der Tisch, auf den der Dichter Hölderlin schlug.
Wenn er Streit gehabt mit seinen Gedanken.
Der Tisch ist ein Biedermeier-Tisch, der leicht gedrechselte Beine hat und eine Schublade.
Thomas Schmidt, Literaturwissenschaftler, Kurator, Deutsches Literaturarchiv Marbach.
In dem Eichentisch sieht Thomas Schmidt mehr als ein Möbelstück. Er sieht ihn als Symbol für Hölderlins Schreiben und für den Sound, der seiner Dichtung zugrunde liegt.
Wenn dann Besucher gesagt haben, Herr Magister oder Herr Bibliothekarius, können Sie uns nicht ein Gedicht schreiben, hat er sich hingesetzt und hat dabei das Metrum mit der linken Hand auf dem Tisch skandiert.
Die Linien des Lebens sind verschieden, wie Wege sind und wie der Berge Grenzen. Was hier wir sind, kann dort ein Gott ergänzen, mit Harmonien und ewigem Lohn und Frieden.
Hölderlins Gedicht, die Linien des Lebens sind verschieden.
Friedrich Hölderlin schrieb das Gedicht an einem Apriltag im Jahre 1812 in der Werkstatt des Schreinermeisters Ernst Zimmer.
Und in der nämlichen Minute schrieb er mir folgenden Vers mit Bleistift auf ein Brett.
Poesie begriff Friedrich Hölderlin als Gesang. Dichtung bedeutete ein einziges Experiment mit dem Ziel, Sagbares an seine Grenzen zu führen. Die Oden und Elegien des unermüdlichen Wortarbeiters basieren auf freien Rhythmen und antiken Versmaßen.
Was zwingt mein armes Herz in diese wolkenumnachtete Totenstille? Ist's schwacher Schwung nach Pindars Flug? Ist's kämpfendes Streben nach Klopstocks Größe?
Er benennt seine Vorbilder Klopstock, Wegbereiter der freien Rhythmen. Und er benennt Pindar, den er nicht nur übersetzt hat, sondern der ihn auch zu seinen harten Fügungen inspiriert hat.
Martin Frank, wissenschaftlicher Mitarbeiter. Deutsches Literaturarchiv Marbach, nördlich von Stuttgart.
Der abrupte Wechsel von Bildern, die sozusagen das Erwartbare immer unerwartet erscheinen lassen.
Auf dem Tisch liegen Handschriften aus dem Frühwerk. Sie entstanden, als Friedrich Hölderlin die Klosterschule in Maulborn besuchte. Er war 18. Selbstbewusst, schön wie Apoll.
Wer das Tiefste gedacht, liebt das Lebendigste.
Geboren 1770 in Laufen am Neckar. Aufgewachsen in der sogenannten württembergischen Ehrbarkeit. Geprägt von Pietismus. Der Vater ein Klosterhofmeister. Die Mutter Pfarrerstochter. Friedrich Hölderlin war 2, als sein Vater starb. Er war 5, als die Familie flussaufwärts zog, nach Nürtingen am Neckar. Die Mutter kaufte ein stattliches Haus, heiratete ein zweites Mal, wurde ein zweites Mal Witwe. Von ihren 7 Kindern überlebten Sohn Friedrich, eine leibliche Schwester und ein Stiefbruder. Friedrich Hölderlin sollte Pfarrer werden, so wollte es die Mutter. Von der Klosterschule wechselte er zum Studium nach Tübingen, ins Evangelische Stift. Mit zwei Kommilitonen teilte er ein Zimmer. Georg Wilhelm Friedrich Hegel und Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. 1789. Von ihrer kleinen Welt im Stift aus verfolgten die drei Studenten gierig, was in der großen Welt vor ihren Toren passierte. Die Französische Revolution. Ein gewaltiges Modell, von dem sie erhofften, dass es auch in Deutschland Schule machen würde.
Geister, Brüder, unser Bund erglühe von der Liebe göttlicher Magie. Unbegrenzte, reine Liebe ziehe freundlich uns zur hohen Harmonie.
Friedrich Hölderlin wollte raus aus der württembergischen Enge und niemals rein ins Pfarramt.
Es ist nicht so arg, an den Fronkarren der löblichen Schreiberei gespannt zu sein, als an der Galeere der Theologie zu seufzen.
Als Privaterzieher für die Zöglinge reicher Eltern verdiente Friedrich Hölderlin sein Geld. Zum Dichter fühlte er sich berufen.
Alles altert und verjüngt sich wieder. Warum sind wir ausgenommen vom schönen Kreislauf der Natur?
Marbach, Schiller Nationalmuseum.
Zu den bekanntesten Dingen gehört mit Sicherheit der Hyperion.
Richard Schumm, wissenschaftlicher Mitarbeiter.
Band 1 und Band 2.
Kurz vor 1800 erschienen die beiden Hyperion-Bände.
Die raue Hülse um den Kern des Lebens. Und nichts weiter ist der Staat. Er ist die Mauer um den Garten menschlicher Früchte und Blumen.
Ein poetischer Monolog in Form von Briefen, die der Titelheld Hyperion an einen Freund schreibt. Aus seiner griechischen Heimat. Dem Sehnsuchtsland des Dichters Friedrich Hölderlin.
Und vor Band 2 die bekannteste Widmung vielleicht, die von ihm überliefert ist.
Wem sonst als dir?
Seinen einzigen Roman widmete der Dichter seiner großen Liebe Suzette Gontard, die sich hinter der Figur der Diotima verbirgt, der Geliebten von Hyperion. Die Beziehung steht für den Moment der Einheit von Mensch und Natur, steht für die Vision der Vollendung, des Schönen an sich.
Die Natur war Priesterin und der Mensch ihr Gott.
Doch Ideal und Realität klaffen auseinander. Diotima stirbt.
Frage nicht wie, erkläre diesen Tod dir nicht.
Mit dem Tod der Geliebten stirbt auch der Traum einer harmonischen und freiheitlichen Weltgemeinschaft. Im Einklang mit der Natur, der Liebe, dem Schönen.
Und nun sage mir, wo ist noch eine Zuflucht?
In Frankfurt hatten sich Suzette Gontard und Friedrich Hölderlin kennengelernt. Sie, Bankiersgattin, er, der Hauslehrer ihres Sohnes. Die beiden kamen sich zu nah. Friedrich Hölderlin musste das Haus Gontard verlassen. Er ging nach Homburg, in die Schweiz, nach Bordeaux. Ihre Briefe zeugen von der heimlichen und unglücklichen Liebe.
Ich schreibe im Dunkeln. Die Sonne und ihre Lichtstrahlen sind mir untergegangen. So ist wohl manches dunkel, bis unsere Sonne wieder scheint.
Der frühe Tod von Suzette Gontard stürzte Friedrich Hölderlin in eine tiefe Depression. Er zog sich zurück, erst in das Haus seiner Mutter in Nürtingen, später nach Homburg, übersetzte Werke des antiken Tragödiendichters Sophokles und schrieb Gedichte.
Süß ist's zu irren in heiliger Wildnis.
Eine Hymne in der Handschrift Friedrich Hölderlins, Thynian, der Name.
Wohlduftend mit Sommervögeln zusammenkommen die Bienen.
Hier oben hat man noch ganze Zeilen.
Geschrieben mit Feder und Tinte.
Am Ende sind es nur noch einzelne Wörter oder Partikel, die sich dort finden lassen. Die sogenannten Keimwörter.
Von Gott geteilet, der Weltteil. Zwar, sie stehen gewappnet.
Daraus entwickelt sich dann später wieder Neues.
Mit den Keimwörtern entwarf Friedrich Hölderlin eine assoziative Denkmethode, die ähnliche Techniken aus den heutigen Kreativschmieden vorwegnahm. Die Handschriften sind Zeugnisse des Schöpferprozesses, sind Dokumente und Monumente zugleich.
Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek.
Das ist das Homburger Folioheft. Und das ist wie so ein Paradebeispiel für Hölderlins Dichterwerkstatt.
80% sämtlicher Originale liegen im Keller, im Hölderlin-Archiv.
Das Homburger Folioheft ist eigentlich kein Heft in dem Sinne, sondern es ist ein Konvolut von 23 Doppelblättern.
Jörg Ennen, Leiter des Archivs.
Entstanden ist das Homburger Folioheft in Nürtingen.
Hymnen, Gesänge, Entwürfe.
Nürtingen war immer ein Ort, wo er zurückgekehrt ist. Und da hatte er dann auch immer seine sehr produktiven Phasen.
Streichungen, Korrekturen, Neuansätze, einzelne Wörter, leeres Papier lassen die Gedichte als Fragmente erscheinen.
Hier die Frankfurter Ausgabe.
In den 1970er Jahren inspirierten sie den Werbegrafiker D.E. Sattler zur berühmten Frankfurter Ausgabe.
Die Frankfurter Ausgabe ist davon ausgegangen, eine Umschrift zu liefern, so wie es in der Handschrift ist. Kann sich der Leser selber einen Einblick verschaffen von der ganzen Genese der Handschrift.
Mit gelben Birnen hänget und voll mit wilden Rosen das Land in den See, ihr holden Schwäne. Und trunken von Küssen tunkt ihr das Haupt ins heilig nüchterne Wasser. Das
hier. Trauer prägt den Ton. Trauer um die verlorene Schönheit, die verlorenen Ideale, die verlorene Revolution.
Weh mir, wo nehm ich, wenn es Winter ist, die Blumen? Und wo den Sonnenschein und Schatten der Erde? Die Mauern stehen sprachlos und kalt. Im Winde klirren die Fahnen.
Zurück in Tübingen. Im Hölderlin-Turm.
In dieser Ausgabe von 1826, die erste Ausgabe von Hölderlins Gedichten, wissen Sie, welches da fehlt? Weil es schon zu sehr Spuren des Wahnsinns tragen würde. Hälfte des Lebens.
Vorzeitiger Wahnsinn. So hieß die Diagnose, die den Dichter nach Tübingen brachte. Ins Autenriedsche Klinikum. Die Therapie war eine Tortur. Zwangsjacke. Medikamente.
Zu den therapeutischen Maßnahmen hat Papierentzug gezählt.
7 Monate später bezog Friedrich Hölderlin das Haus der Familie des Schreinermeisters Ernst Zimmer. Lebte als ein Entmündigter in der Kammer mit den 5 Fenstern. Durchmaß das Haus mit seinen Schritten. Zeitlebens war Hölderlin ein großer Geher.
Komm ins offene, Freund.
Hölderlin ist schon in seiner ersten Tübinger Zeit hier im Stift hin und her gelaufen, um das Metrum seiner Texte auszuprobieren.
Der Literaturwissenschaftler Thomas Schmidt.
Das gibt die allerspätesten Gedichte, die dann mit dem berühmten Namen Scardanelli unterschrieben wurden.
Kurze Poesie in Reimen, die das dichterische Ich vermeidet, die dem Rhythmus der Jahreszeit folgt, Titel trägt wie der Frühling, der Sommer, der Herbst, der Winter, signiert mit fremden Namen.
Und Wolken ziehen in Ruh in hohen Räumen, es scheint das Jahr mit Herrlichkeit zu säumen. Mit Untertänigkeit Scardanelli, den 9. März 1940.
Was aber führte Friedrich Hölderlin in die Entmündigung? Es gibt keine eindeutige Erklärung. Schizophrenie, geistige Umnachtung, das Gift der Medikamente, so eine der jüngeren Thesen. Bewusste Verstellung, Maskierung, so die These des französischen Germanisten Pierre Bertot. Er sei ein Kauz gewesen, aber kein Geisteskranker.
Die Einweisung hier ins Autenriedsche Institut, die hat ja eine Vorgeschichte, die sehr, sehr politisch ist. Dass nämlich in Bad Homburg der Kreis um Hölderlins Freund Sinclair die Idee einer schwäbischen Republik gehabt haben und Hölderlin in diese republikanischen Pläne mehr als nur eingeweiht gewesen sein soll und dass das auch strategische Gründe hatte, um ihn sozusagen den Häschern zu entziehen.
Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch.
Friedrich Hölderlin war ein politischer Dichter. Einer, der sich an seiner Zeit rieb. Er glaubte an die Macht des Wortes. Er war ein Berufener. Doch die Anerkennung zu Lebzeiten blieb aus.
Und er selbst hätte das wahrscheinlich auch nie geahnt.
Jörg Ennen.
Dass er mal solche Bedeutung hat, dass er sogar zu dem meist übersetzten deutschen Lyriker dann noch emporsteigt.
Bis heute befeuert Friedrich Hölderlin Dichter, Maler, Theaterleute, Musiker. Nicht zuletzt liegt die Faszination im Unabgeschlossenen, im Prozesshaften, im Umgang von Sprache als Sound. Es ist das Werk eines Außenseiters.
Am letzten Mittwoch starb hier der alte Hölderlin im 73. Jahre, nach 38 Jahren des Wahnsinns, einen ruhigen Tod. Theodor Köstlin an seinen Vater.
Stadtfriedhof Tübingen.
Die in der Zimmerei, wo Hölderlin 35 Jahre gelebt und auch gestorben ist, wohnenden Studenten trugen den Sarg auf dem Kirchhofe.
Was bleibet aber? Stiften die Dichter.
Im Zeitzeichen erinnerte Claudia Friedrich an Friedrich Hölderlin, der heute vor 175 Jahren gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.